Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Dr. Verena Stahl, promovierte Volkswirtin und selbstständige systemische Personal- und Business Coach. Herzlich willkommen, Verena.
Herzlichen Dank.
Verena, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute. Es geht um People Pleasing. Und meine erste Frage ist, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie hat das Thema dich gefunden?
Also das Thema mit diesem Begriff hat mich tatsächlich vor gut zwei Jahren gefunden. Ich kannte diesen Begriff nicht und es kam eine Klientin zu mir. Ich hatte sie schon mal da gehabt und sie kam jetzt mit einem neuen Anliegen und sagte, ich bin so konfliktscheu, ich habe Schwierigkeiten, mich in Gesprächen, in denen es um kontroverse Themen geht, zu positionieren, bei meiner Meinung zu bleiben. Ich bin People-Pleaser oder ich habe ein People-Pleasing-Problem. Und habe ich das zum ersten Mal gehört, das erschließt sich natürlich von selbst, weil die Übersetzung ist einfach. Da geht es also um das Gefallen wollen, anderen Menschen gefallen wollen. Das konnte ich mir selbst noch so zusammenreimen. Ich habe das dann daraufhin ein bisschen recherchiert, festgestellt, dass das im englischsprachigen Bereich schon relativ weit vertreten ist. Aber im deutschsprachigen noch weniger. Da gibt es ein Buch aus dem Jahr 2023, mehr so aus dem privaten Bereich, auch ein bisschen aus dem Business-Bereich von der Ulrike Bussmann, was ich auch sehr gut finde zum Thema People-Pleasing. Danach dann aber weniger und vor allem auch weniger über Business-Themen. Und da ich doch schwerpunktmäßig auch Menschen coache, die eben anspruchsvolle Fachaufgaben haben oder eben auch in der Führung sind, hat mich das sehr gereizt, das etwas besser zu verstehen. Und so ist das Thema zu mir gekommen, sodass ich dann ja auch einen Podcast begründet habe, dann im Oktober 2024 und eben beschlossen habe, dieses Jahr ein Buch darüber zu schreiben.
Mhm. Du hast den Podcast zu diesem Thema gemacht. Ist dir da bewusst geworden, dass das sehr viele Menschen betrifft oder dass es da eine Zuhörerschaft oder dann auch eine Leserschaft gibt, die vielleicht breiter ist oder größer ist, als man denkt?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die da doch eher still mitlesen und sich da vielleicht gar nicht so trauen zu outen, sich zu outen. Irgendwie das Gefühl haben, dass da wäre man dann vielleicht verkehrt oder falsch. Es ist ja auch so ein Thema, dass das Menschen sind, die oft so doch einen gewissen fragilen, zerbrechlichen Selbstwert haben oder so ein Selbstwert erleben haben. Und für die Menschen ist es dann vielleicht auch schwieriger, sich das selbst einzugestehen. Es gibt da grundsätzlich Menschen, die sich dessen schon bewusst sind. Aber es gibt auch viele, die sich das noch gar nicht so bewusst gemacht haben. Und da ist dann auch ein bisschen Aufklärungsarbeit vonnöten. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass da die Dunkelziffer größer ist, weil, seien wir ehrlich, es ist auch nicht eine Frage von Ja oder Nein, sondern es ist ein graduelles Thema. Irgendwo werden wir das auch alle haben. Die Frage, ob das jetzt problematisch ist und sich einem auf die Füße fällt, ist dann mehr die Frage der Häufigkeit, aber auch der Motivation dabei. Was ist meine Motivation? Warum tue ich das eigentlich? Werden wir sicherlich ja noch drüber sprechen. Und es ist auch die Frage der Balance, weil es geht darum, herauszufinden, wann fängt es an, eine Überanpassung zu sein, wo es auch keine Alternative gibt. Aber oftmals ist es auch das Gegenteil der Überabgrenzung, die dann darauf hindeutet, dass jemand ein Thema hat und eigentlich aus dem People-Pleasing heraus auf einmal anfängt, sich übermäßig abzugrenzen. Also auch das kann sein. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die kam zu mir und sagte, ich habe ein Aggressivitätsproblem. Und wir haben nachher herausgefunden, im Grunde genommen hat sie ein People-Pleasing-Problem. Die ist eben in die Überabgrenzung gegangen und das brauchte dann ein bisschen. Von daher ist es ein sowohl als auch. Mir war schon bewusst, dass es viele Menschen gibt, die das Thema haben. Ich glaube aber, im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass das Thema viel, viel größer ist und auch in viele andere Themen hineinspielt. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 92, also ich mache ja jede Woche eine Folge. Mir geht der Stoff nicht aus.
Toll, ja. Toll. Also ist ein Riesenthema, ne? Und warum ist das so ein großes Thema? Hat das auch was mit, ich sag mal, mit dem Weisungsrecht zu tun? Also, dass wir ja doch machen müssen, was von uns verlangt wird, auch per Arbeitsvertrag. Woher kommt das?
Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Also, das kommt natürlich aus der Organisation von früher her mal sehr stark, diese sehr hierarchischen Gebilde. Ich meine, da sind wir ja im Grunde genommen schon drüber hinweggekommen. Mein Frédéric Laloux hat ja schon 2015, 16 sein Buch Reinventing Organizations verfasst und hat ja aufgezeigt, wie sich im Zeitablauf Organisationsformen verändert haben und auch Führung sich verändert hat. Und wir sind ja vielfach da auch viel demokratischer aufgestellt, partizipativer aufgestellt und geben dann auch per Enabling und Empowerment Macht und Gewalt oder ja Weisungsbefugnis ab oder teilen dann ja auch Leadership. Aber du selbst weißt es ja auch, wir finden ja jetzt gerade in diesen schwierigeren Zeiten seit einigen Jahren auch schon wieder so eine Rollback-Tendenz vor in den Organisationen. Und vieles bleibt dann doch mehr so Lippenbekenntnisse und wie es dann nachher gelebt wird, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Und es wird ja jetzt vermehrt auch wieder gefordert, wir müssen doch hier mal wieder mehr so eine Soldaten, ja, gehorsam, wir müssen denen folgen, da muss jetzt der starke, die Strong Man, hast du ja selbst auch in meinem Podcast, wo du bei mir zu Besuch warst, davon gesprochen, fand ich auch damals sehr eindrücklich und einleuchtend auch, sodass es da auch so ein Flashback gibt, dass die Leute das Gefühl bekommen, naja, das ist ja das, was jetzt gerade gefordert wird, dann passe ich mich an und tue das, was man mir sagt. Also ich denke schon, dass das in jedem Fall auch damit zusammenhängt.
Also durch die Struktur, durch die Organisation oder durch die Komplexität der Zeit, also dass es auch geschuldet ist. Ja. Und vielleicht auch durch die Unsicherheit, dass Leute sagen, ich mache lieber, was von mir gewollt wird, weil ich habe keine Lust, auf der Straße zu stehen. Ne?
Unbedingt. Das sind jetzt keine Zeiten, wo man mal so zum Revoluzzer wird und gegen den Strom schwimmt, sondern lieber mit dem Strom schwimmen. Weil solche Zeiten, wo es wirtschaftlich eng wird, sind dann keine Zeiten, wo man sich auflehnt. Gebe ich dir absolut recht.
Ja, und was genau bedeutet das jetzt? Du beschreibst es in deinem Buch, People-Pleaser im Arbeitskontext zu sein und besprichst es auch in deinen Podcast-Folgen. Was bedeutet das so im Arbeitskontext? Gibt es da eine ganze Range oder sagst du, das genau das ist es, ne? So, das ist jetzt hier der People-Pleaser oder gibt es da viele Unterarten, was ist das ganz genau im Arbeitskontext?
Ja, ich glaube, ganz wichtig, dass wir, auch ich sage dann öfters People-Pleaser, aber so wie beim Narzissten, es ist immer besser, vom Verhalten zu sprechen. Verhalten kann man natürlich auch verändern, es ist nicht die Identität an der Stelle. Also Verhalten, welches sich im Arbeitskontext zeigt, wo wir sagen würden, das ist ein People-Pleasing-Verhalten oder ein Muster, was sich hier zeigt, ist natürlich ganz unterschiedlicher Art. Ich habe jetzt in meinem Buch mich entschieden, um das auch so ein bisschen von der Leserin und dem Leser wegzunehmen und aber auch von meinen KlientInnen wegzunehmen, habe ich mir einfach vier fiktive Personas ausgedacht, die jetzt so ein bisschen die Dinge repräsentieren und an denen wir dann diese Muster auch ablesen können. Und es beginnt mal mit Katja. Katja ist so Mitte 40 und sie hat eben auch eine Führungsrolle und sie ist in so einem Meeting, wo sie mit ihren verschiedenen Abteilungsleitungskollegen sitzt und das ist eben doch sehr symptomatisch. Kommt also der Chef und ruft aus, sie ist ein wichtiges Thema, das muss jetzt hier verteilt werden. Alle gucken erstmal beflissentlich auf die Tischplatte oder irgendwo hin. Und Katja ist die Einzige, die sich da angesprochen fühlt und dann eben sagt, ich mach das, wer soll es denn sonst machen? Also sie ist so die Art von People-Pleaser, die immer funktioniert. Und das kennt sie letztlich auch aus ihrer Familie, aus ihrer Herkunftsfamilie. Wir sehen dann in einer nächsten Szene, wie sie eben auch sonntags bei ihren Eltern ist. Sie ist ja nun wirklich erwachsen und dennoch funktioniert sie sehr schnell auch bei ihren Eltern dann wieder so wie so ein kleines Kind und geht so zurück in diese Rolle des überangepassten Kindes. Und wir erfahren dann im weiteren Verlauf auch noch so ein bisschen was zu ihrer Herkunftsfamilie und erlernen dann, dass es so ein Parent-Pleasing ist, was sie gelernt hat, wo sie eben schon ihren Eltern versucht hat zu gefallen. Und das tut sie jetzt eben auch Erwachsenenalter im Berufskontext, in dem sie eben dann Schwierigkeiten dabei hat, Nein zu sagen, also sich abzugrenzen und zu sagen, ich habe schon genügend Themen auf dem Tisch und nicht nur ich, sondern auch mein Team, weil ihr Team ist da ja mitgehangen, mitgefangen, wenn man so will. Und da kommt sie dann in das nächste Problem, dass sie quasi im Team dann auch schauen muss, wie funktioniert es denn dort. Und da habe ich jetzt aber auch nicht alles dann nur an ihr zum Beispiel festgemacht, sondern dann eine andere Persona genommen, nämlich den Oscar, der eben, und das ist insofern auch nicht geschlechterspezifisch, das finden wir bei Männern genauso, der eben dann im Team teilweise zerrieben wird zwischen den verschiedenen Fronten, wo er da zwei enge Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, die eben für unterschiedliche Dinge plädieren und er dann aber nicht die Entscheidung am Ende trifft, sondern er immer nur in diesem Auseinanderhalten der Position verbleibt. Also das ist das, was eben auch passiert bei People-Pleasing, dass hier rumdiskutiert wird ohne Ende und vertagt wird und man sich ständig wieder den Mund fusselig redet und unheimlich verständnisvoll für alle Positionen ist, aber es versäumt, dann mal zu sagen, so und jetzt ist mal ein Cut und jetzt sag ich, wo es lang geht. Ja. Und das spiegeln ihm dann auch seine Mitarbeitende.
Mhm. Dann einfach auch mal klare Kante zu zeigen, so hier geht's jetzt lang, weil wir müssen auch die PS auf die Straße bringen. Ne? Also wir müssen auch weitergehen. Ne?
Absolut, genau. Performance ist irgendwann auch angesagt. Und dann gibt es noch eine dritte Person, die Sabine, die eben dann auch zum Beispiel immer alles auf ihre Kappe nimmt und ihr Mitarbeiter da irgendwie missbaut und sie das Feedback nicht richtig rüberbringt. Und der dann sogar, als sie dann erkennt, naja, das reicht so einfach nicht. Ich habe das auch aus so einem Modell entlehnt von Kim Scott. Radical Candor, vielleicht kennst du das, die radikale Aufrichtigkeit, wo sie eben dann von einer ruinösen Empathie spricht. Ruinös insofern, weil es ist sowohl für die Person, die People-Pleaser ist, ruinös, als auch dann letztlich für das gesamte Team, weil die Person, die ein gutes, klares, direktes Feedback bräuchte, bekommt es unter Umständen nicht, weiß einfach beim nächsten Mal gar nicht, was kann sie anders machen. Und diese Sabine lernt das im Laufe der Zeit. Und ich zeige die dann auch an unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung, weil es ist nicht so, dass sie nun immer nur alle Fehler dieser Welt machen, sondern im Verlauf des Jahres, weil ich habe das nach so einer Jahreszeitenlogik aufgebaut, werden sie auch schlauer und sie lernen und sie können dann auch adaptieren. Und das ist eben auch so, wie ich mir das erhoffe für die Entwicklung von meinen Lesenden oder auch Zuhörenden, dass sie erkennen, da ist ja nur nicht Hopfen und Malz verloren, sondern das ist was ganz Natürliches, dass ich da vielleicht ungünstige Muster mir mal irgendwann drauf geschafft habe, die ja irgendwann auch eine Bedeutung hatten. Und ich jetzt es aber auch schaffe, mich davon frei zu machen und es anders zu lösen, als ich das bislang getan habe.
Ja. Und woran erkennt man, dass es sich so um People-Pleasing handelt, wo man in alte Kindheitsverhaltensmuster zurück sich katapultiert oder einfach nicht die Courage hat, Klartext zu sprechen? So, was ist der Unterschied zwischen diesem People-Pleasing und einfach nur hilfsbereit sein oder einfach nur helfen wollen oder einfach vielleicht auch verantwortungsbewusst sein, zu sagen, ja, okay, wenn es niemand macht, es muss gemacht werden, dann mache ich es halt. So.
Absolut, ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja vorhin schon von der graduellen Geschichte gesprochen. Und man sagt ja auch so schön, die Dosis macht das Gift, ne? Also einmal oder zwei oder dreimal situativ hilfsbereit zu sein, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und das soll man sich ja auch unbedingt beibehalten. Und da spricht ja auch Kim Scott davon, wenn man nun diese Empathie gar nicht mehr hat, dann fehlt ja auch etwas. Dann ist man ja auch ein kalter Hund, sage ich jetzt mal so, ne? Das ist nicht das, was wir wollen. Aber es ist eigentlich so etwas, wenn es so die dauernde Rückfallebene ist, vor allem wenn ich unter Stress gerate, dass ich dann keine andere Coping-Strategie habe und um mich zu regulieren, zwangsläufig in dieses People-Pleasing verfalle. Also es ist eben oft etwas, was ganz impulsiv passiert. Ich habe also im Außen begegnet mir eine Anfrage und ich habe gar keine andere Chance. Also es ist strukturell und systematisch. Das hängt dann auch mit der Häufigkeit zusammen. Wie oft passiert das? Und das frage ich dann auch. Wie oft passiert dir das denn? Manche sagen tatsächlich mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche. Und das deutet dann schon darauf hin, dass es etwas von Zwangsläufigkeit hat. Dann aber auch die Motivation dahinter. Warum tust du das? Wenn jetzt kommt, ja, ich sehe, da ist jemand in Not und die anderen, die diskutieren hier schon rum und jetzt habe ich mich in meine Führungskraft hineingefühlt, jetzt kann ich ja nicht auch noch, dann ist das okay. Wenn es aber darum geht zu sagen, ich fühle mich einfach nicht sicher, ich fühle meinen Platz in dieser Gruppe nicht, ich muss mich jetzt anpassen, damit ich hier meine Berechtigung habe, dass ich überhaupt dabei sein kann, weil das ist die einzige Rolle, die ich gelernt habe, auch als Kind. Wenn ich die bin, die immer funktioniert, die anspruchslos ist, die bescheiden ist, die sich im Hintergrund hält, dann habe ich eine Zugehörigkeit zu der Familie. Also, dass ich das irgendwann mal so mitgenommen habe. Und wenn das die Motivation dafür ist, im Grunde genommen ist es ja noch nicht mal uneigennützig, sondern wenn die Motivation ist, die Anerkennung zu bekommen, mache ich es ja doch für mich selber. Also dieser Gedanke, wenn ich nicht People-Pleaser bin, bin ich womöglich egoistisch, stimmt ja noch nicht mal. Unter Umständen bin ich dann weniger egoistisch, als wenn ich immer systematisch impulsiv mitmache, weil ich denke, sonst bekomme ich die Anerkennung nicht. Es geht dann gar nicht um den anderen unter Umständen, sondern es geht mir um mich selbst. Und deshalb die Frage nach der Motivation ist sehr hilfreich, die Frage nach der Häufigkeit und dann aber auch die Frage nach dem, was sind das für Momente? Sind es eben stressige Momente? Und seit wann kennst du das? Und dann kommt oft, ja, ich kenne das aus meiner Herkunftsfamilie. Und man hat dort so und so gestritten. Und das erfrage ich dann auch mit Fragebögen und habe also auch einen dezidierten Fragebogen entwickelt für People-Pleasing-Verhalten, weil es geht darum, wie jemand auch gelernt hat, Konflikte zu leben. Bin ich dort immer in der Anpassung? Bin ich dort in der Konsensfindung? Vermeide ich es womöglich? Gehe ich in den Rückzug? Also da gibt es verschiedene Varianten.
Spannend, ja. Und wenn jemand so People-Pleasing als, sag mal so, als eingefleischtes Muster hat, sind die dann besonders teamfähig? Würdest du sagen, das sind Teams, die funktionieren aber gut, weil da wird nicht so gestritten oder jemand bügelt ab. Ne? Sind das Teams, die gut, braucht ein gutes Team, ein People-Pleaser?
Ich glaube, ein gutes Team braucht Menschen, die nicht nur an sich denken und die sich auch in andere hineinversetzen können, die auch situativ entscheiden, was braucht es in diesem Moment. Und es braucht sicherlich Teamplayer. Also wenn wir jetzt hier nur Egoisten am Start haben, ist das schlecht. Wenn wir aber nur Menschen am Start haben, die sich nicht trauen und die kein Vertrauen in sich selbst haben und in ihre Rolle hier im Team und nicht so genau wissen, wo stehe ich hier überhaupt und wie sehen die anderen mich und bin ich überhaupt akzeptiert? Und wie muss ich sein, damit ich hier akzeptiert werde und das Gefühl habe, ich muss hier immer mich anpassen? Gibt es ja überhaupt keine Bewegung. Also das ist ja Stillstand. Stellen wir uns wirklich vor, das tun jetzt alle, dann ist das ein einziges Rumgeeiere, Rumgemauere. Also ich stelle mir das ganz grässlich vor. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Führungskraft damit glücklich ist. Das ist dann einfach vermeintlich, haben wir hier einen Konsens. Aber das sagt überhaupt nichts aus. Es kann unter der Oberfläche wahnsinnig köcheln. Und das tut es ja auch oft. Das sind ja auch Menschen, die dann schnell mal in so ein passiv-aggressives Verhalten kippen, wenn es ihnen dann doch zu viel wird, wie meine eine Coachie, die ja eben sich immer von ihrer Führungskraft getriggert gefühlt hat und dort dann so aggressiv wurde und natürlich das wahnsinnig bereut hat hinterher und sich gefragt hat, wie konnte das passieren? Und das war eine ganz verträgliche Person. Das war überhaupt gar keine aggressive Person, aber weil sie sich das überhaupt nicht selber zugestanden hat. Und wenn ich das jetzt in einem Team habe, kommt ja noch die ganze Beziehungsdynamik dazu. Du weißt das selber, du arbeitest selber viel mit Teams und bist ja viel in dieser Themenwelt unterwegs. Ich würde sagen, du würdest mir höchstwahrscheinlich zustimmen. Oder was denkst du, Simona?
Also ich arbeite ja sehr viel mit C-Level, also mit Vorständen, Top-Führungskräften und dann auch mehr im 1:1. Also gar nicht so sehr mit den Teams. Und ich muss gestehen, also das es gibt bei Top-Executives gibt es bestimmte Themen weniger. Das sind Selbstwertthemen oder das sind Mutthemen. Sich klein fühlen, nicht mutig sein, was denken die anderen, das kommt sehr selten vor. Und da ist dann sehr viel möglich, weil das häufig die Themen sind, die andere oder die meisten Menschen zurückhalten. Und wenn man das nicht hat, dann kann man also wirklich nochmal auf ein ganz, oder muss man auf einem ganz anderen Level starten, als wenn man, ich sag mal, Coaching oder Beratung macht für Menschen mit diesen ganz normalen Themen, die mit denen fast alle rumlaufen. Ne?
Ja, das leuchtet ein, ja, absolut.
Mhm. Also wir haben, also ich sehe da sehr wenig People-Pleaser. Ich sehe das, was vollbracht werden muss, das ist sehr geschickt, Allianzen zu schmieden, bestimmte Stakeholder an Bord zu holen, engagiert zu halten. Da würde man mit People-Pleasing nicht weit kommen.
Ja, das leuchtet mir ein.
Mhm.
Interessant, ja. Danke.
Mhm. Aber kommen wir zu deinen People-Pleasern zurück. Wann wird People-Pleasing Selbstaufgabe? Oder ist es schon irgendwo Selbstaufgabe, dass man, ne, dass du sagst, ja Mensch, wenn du dich so zurückhältst und so, ne?
Die Frage ist natürlich, Selbstaufgabe wäre jetzt für mich schon so ein fortgeschrittenes People-Pleasing, weil das ja dann bedeutet, auch mit sich selbst nicht mehr so verbunden zu sein, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Man nennt das auch die Empathie, also die Empathie mit sich selbst und dann auch die entsprechenden Konsequenzen daraus nicht mehr zu ziehen, also eine Selbstfürsorge, also achtsam zu sein, zu erkennen, wann wird etwas zu viel. Ich meine, People-Pleaser haben auch ein erhöhtes Burnout-Risiko, das ist auch keine Frage. Und Selbstaufgabe hört sich schon auch so an wie so ein Offenbarungseid, also wirklich die Kapitulation, ne? Also ich habe überhaupt kein Vertrauen, dass ich mir diesen Raum nehmen darf und wenn es mir mal nicht gut geht, dass ich damit auch bei anderen vorstellig werden darf. Und für mich hört sich das schon sehr, sehr massiv an. Ja, diesen Kipppunkt nicht zu verpassen, das ist natürlich die ganz große Kunst. Also einmal ist keinmal und wenn es eben zum Muster wird, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist auch so ein Ansatzpunkt, wo ich versuche anzusetzen und zu sagen, pass auf, das ist ja eine Frage der Logik. Wenn man zum Beispiel fliegt, ist es ja auch etwas, was wir ganz schnell hören. Du setzt dir erstmal selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor du dann den Menschen hilfst, die eben das selbst nicht lösen können. Und das überzeugt viele, wenn man eben sagt, schau, dass es dir selbst gut geht und dann bist du wieder am Start, um jetzt dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Man spricht auch von der dunklen Seite der Empathie und das ist auch wieder diese ruinöse Empathie, wenn man sich selbst ausbeutet. Also Selbstaufgabe kann auch eine Selbstausbeutung sein, sich selbst zu überfordern. Da gibt es natürlich bestimmte Berufe, die da besonders prädestiniert sind, also bestimmte Branchen im Gesundheitswesen, in der Pädagogik, im sozialen Bereich. Vielleicht aber auch, wo man abhängig davon ist, dass man Kunden bekommt, im Vertrieb zum Beispiel, dass die Geschäfte gut laufen und dass man da sehr systematisch in so ein Fahrwasser dann gerät. Und da haben wir wieder dieses, der Kontext fördert es. Also er fordert es und er fördert es und es schaukelt sich gegenseitig hoch. Dann realisieren vielleicht Menschen, die das besonders können, weil sie es eben früher mal gelernt haben. Und dann irgendwann wird es wieder zu so einer Zwangsläufigkeit. Und ich sage auch immer, pass auf, es geht nicht darum, dass du dich komplett änderst. Es geht darum, Alternativen zu schaffen. Ich finde es problematisch, wenn es alternativlos wird. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann es nicht anders lösen, als jetzt zum Beispiel in dem Fall zu beschwichtigen. Das ist ja das, wir haben ja auch die 4 Fs oder die 3 Fs sind ja bekannt. Das ist ja Fight, Flight, Freeze. Die sind bekannt. Und Fawning ist eben diese Fawning Response ist eben dieses Beschwichtigen, den anderen praktisch so ein bisschen abholen, wenn der jetzt ärgerlich wird, ihn runterzukochen, sag ich mal. Und das ist ja, leuchtet allen ein, dass es nie gut wäre, immer nur dem anderen einen auf die Nase zu geben, also immer in die Aggressivität zu gehen und in das Fight zu gehen. Und genauso ist es auch nicht hilfreich, immer nur dieses Beschwichtigen zu machen und schön zu reden. Und deshalb denke ich, kann ich manchmal auch bei Erwachsenen, das ist ja der Vorteil, wenn wir mit Erwachsenen reden, auch so ein bisschen mit der Logik kommen, zu sagen, wie fändest du es denn jetzt bei einer Freundin, wie würdest du denn da drauf reagieren? Wenn die sich komplett selbst aufgibt, würdest du auch bestimmt mal einschreiten. Und das leuchtet dann auch oft ein.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du eben gesagt hast, wenn es irgendwie gar scheinbar keine andere Wahl gibt. Also wenn man das machen muss, ne? Also wenn man das Gefühl hat, ich oder nur das auf dem Schirm hatte als seinen Verhaltenshorizont. Ne?
Ja, und wenn ich vielleicht da noch hinzufügen kann, das Interessante ist ja auch, damit jetzt auch nicht wieder der Eindruck entsteht, man wollte da jetzt eine Schuld zuweisen, um das geht es nicht. Erstens, ich sage immer, denk immer in Verantwortung statt in Schuld und übernimm die Verantwortung, das macht dich handlungsfähig, du musst nicht reflexhaft reagieren. Und dann ist es natürlich auch so, wenn jetzt jemand so diesen Schutzreflex hat, also wenn es so diese Angst ist, die das motiviert, oder auch der Schamgedanke, ich muss das jetzt machen, sonst denken die anderen, ich erfülle meine Rolle nicht. Da ist das natürlich jetzt viel verlangt zu sagen, leg das von jetzt auf gleich ab. Deshalb ist es auch nicht so einfach zu sagen, so und jetzt entscheide dich dazu, dass du es anders machst. Da muss man auch ein bisschen aufpassen und kann jetzt nicht von einem auf den anderen Tag denken, die Person kann jetzt den Schalter umlegen. Ne? Das hat ja mal in der Vergangenheit etwas erfüllt, nämlich dieses Schutzbedürfnis. Das Sicherheitsstreben ist ja eine der wichtigen Grundbedürfnisse psychologischer Art. Und das war ja dann diese Strategie dafür, dass wir aber auch noch andere Strategien kennenlernen und ein größeres Handlungsspektrum bekommen. Darum geht es mir, weil dann ist es nicht so sehr die Vermeidungsstrategie weg von, sondern hinzu, was kann ich denn alternativ tun? Und dann verblasst vielleicht auch dieses People-Pleasing ein bisschen so als einzige Möglichkeit, mit diesem Stress umzugehen. Und das finde ich immer viel sinnvoller, ein Hinzu-Ziel zu kreieren gemeinsam. Was willst du stattdessen? Ja, ich möchte Sicherheit. Ja, wie kannst du die Sicherheit bekommen? Ja, nicht nur dadurch, dass du immer Peace, Peace machst, sondern indem du eben vielleicht mal aufklärst und Verbündete suchst und ja, dafür wirbst, was du brauchst. Warum soll die andere Person das nicht auch verstehen können und dann bereit sein, mitzumachen?
Mhm. Wichtiger Punkt. People-Pleasing kommt aus einem Schutzbedürfnis heraus und hat dann sehr wahrscheinlich gar nicht so viel mit Selbstwert zu tun. Ne?
Es hat beides. Es sind die beiden Grundbedürfnisse. Du kennst sie sicherlich von Klaus Grabe. Es ist ja so eine Einteilung, wo wir ja einerseits die Nähe, die Beziehung haben. Auch das ist ein Riesenthema für People-Pleaser. Das ist ihnen sehr wichtig. Sie sind ja oftmals sehr empathisch und sehr sensitiv auch und von daher sehr daran interessiert, gute Beziehungen zu haben. Dann haben wir ja das Sicherheit und Orientierung, Kontrolle als zweites. Die beiden sind ja so ein bisschen kontrovers teilweise. Und dann haben wir natürlich den Selbstwertschutz. Und Selbstwert ist auch ein Riesenthema. Das habe ich bereits gesagt, dass das eben oftmals angeschlagen ist, fragil ist. Und das kommt oft aus der Vergangenheit, dass ich da zu wenig Sicherheit empfunden habe. Nach dem Motto, ich bin okay, wie ich bin. Und vielleicht ist mal mein Verhalten in einzelnen Momenten nicht in Ordnung, in einzelnen Situationen. Aber strukturell, systematisch bin ich völlig okay und ich muss mich nicht erst verstellen und an vermeintliche Erwartungen anderer anpassen, um als okay wahrgenommen zu werden von den anderen. So fühle ich mich ständig bewertet und gehe dann so in diese Defensive. Also insofern doch, Selbstwertschutz ist ein wichtiges Motiv und Sicherheit und auch Beziehung. Also da sind einige grundsätzliche psychologische Grundbedürfnisse gleichermaßen betroffen oder eben gleichzeitig betroffen, das macht es auch wieder so herausfordernd. Und deshalb werbe ich auch immer für Verständnis generell für alle Themen, die Menschen auf die Füße fallen. Da braucht es nur nicht Außenstehende, die sagen, wie kann die Person nur, sondern eher, wie kann ich sie jetzt unterstützen? Das ist ja insofern auch interessant für Führungskräfte, die in ihrem Team Menschen haben, die sich so verhalten. Deshalb sage ich auch immer, es kann auch aus der passiven Position interessant sein. Es muss ja gar nicht aktiv gelebt sein, aber man hat in seinem Umfeld, und da wird man in jedem Fall Menschen haben, die People-Pleaser sind, Menschen, die man aber gerne ermächtigen möchte und entwickeln möchte. Und das halte ich auch für eine gute Motivation, sich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen.
Unbedingt. Gibt es zwischen Männern und Frauen Unterschiede? Oder ist vielleicht mehr bei Frauen angesiedelt? Könnte man jetzt so ganz pauschal vielleicht vermuten?
Ja, der Gedanke ist natürlich naheliegend. Es gibt ganz grundsätzlich dazu so noch gar keine empirischen Studien. Es gibt dann Studien zu anderen Themen, die vielleicht Überschneidungen haben. Introversion, da gibt es ja auch immer wieder Mutmaßungen. Tatsächlich ist das gleich verteilt. Dazu eben noch weniger. Von dem her, was ich beobachte, sind es mehr Frauen vielleicht auch, die sich dazu outen. Es ist ja auch eine Frage des Outings. Also was erwartet eine Gesellschaft von einem Mann, typisch konnotiert gelesen, oder von einer Frau? Die Geschlechterthematik wird ja auch kontrovers diskutiert, ne? Es gibt natürlich auch ein typisch weibliches Verhalten bei Männern oder andersherum, will da jetzt mich auch nicht aufs Glatteis begeben. Ich erlebe es schon als ein Thema, wo es nochmal mehr Frauen betrifft, weil wir anders sozialisiert sind. Und natürlich ändert sich das im Verlauf der Zeit. Die Erziehung wird da etwas demokratischer oder ausgleichender. Aber es gibt ja nur noch viele Menschen im Arbeitsleben, die so aus der Generation X oder auch noch Boomer gibt, die eben anders aufgewachsen sind. Und da hat man große Unterschiede gemacht. Und da war dann eben doch ein Mädchen eher mal bescheiden und leise zu sein, sollte sich zurücknehmen. Ein Junge weint nicht, ein Junge boxt sich durch. Also das ist ja für beide Seiten auch belastend, dass da solche, du musst so sein, damit du okay bist, Zuschreibungen passieren. Und genau um das geht es da ja wieder. Und das bringt dann auch den Selbstwert ins Wanken. Und ein stabiler Selbstwert ist ja sowas wie ein Immunsystem, was eben mich davor abhält, in kritischen Situationen reflexartig wieder irgendetwas zu betreiben, was mir selber gar nicht gut tut. Und deshalb ist es so wichtig, ein intaktes Selbstwerterleben zu haben, dass das vielleicht mal situativ aus den Fugen geraten kann. Überhaupt kein Thema. Es geht hier wieder um dieses strukturelle Thema. Ich würde schon am Ende sagen, es sind eher die Frauen, aber es sind auch Männer, feinfühlige Männer, Männer, die eben ein hohes empathisches Vermögen haben, was ja auch ein Vorteil ist. Ich habe mich jetzt in meinem Buch entschieden, ich habe 4 Personen, ich habe 3 Frauen, einen Mann. Das soll nicht der Alibi-Mann sein, so meine ich es nicht. Aber es kommt dem schon etwas näher, wie ich es wahrnehme. Ohne dass es heißt, es sind jetzt 75%.
Ja. Gibt es deiner Meinung nach auch Führungskräfte, die People-Pleaser sind? Also weil, ich meine, Top-Führungskraft zu werden, muss man ja doch schon bestimmte Durchsetzungsfähigkeiten haben. Kommen People-Pleaser so weit, sage ich jetzt mal so ganz provokativ?
Da hast du jetzt quasi 2 Fragen in einem. Wenn ich jetzt vielleicht auf den zweiten Teil eingehe, ist das natürlich ein ganz neuralgischer Punkt. Man kommt oftmals bis zu einer bestimmten Ebene als People-Pleaser, aber darüber hinaus oftmals nicht, weil man dann als die Person gilt, die immer nett ist und die dann teamdienlich ist. Und das sind eben auch so diese Teamplayer. Und dann aber sich dann schnell doch wieder zurücknimmt, zu bescheiden ist, denkt, die Taten sprechen schon für sich, sich vielleicht auch zu wenig strategisch ausrichtet, sondern immer so das macht, was halt anliegt und kann ich ja machen. Wenn man das natürlich permanent macht, dann steht man für alles, aber für nichts richtig. Also um die strategische Positionierung bleibt hier auf der Strecke. Natürlich ist man von Haus aus oftmals sehr leistungsfähig, deshalb wird das natürlich auch wieder honoriert und auch gewünscht bis zu einem bestimmten Punkt. Das Harmonieliebende ist ja nun auch etwas, was auch durchaus Zuspruch findet. Das ist aber dann nicht unbedingt die Person, die richtig durchstartet. Und dafür braucht man vielleicht auch noch mehr Ellenbogen. Man muss vielleicht auch mal strategisch kommunizieren. Merke ich zum Beispiel auch, weil ich mache ja auch so einen Personality Profiler. Ich habe das auch im Buch beschrieben. Das ist ganz hilfreich, um ein bisschen zu zeigen, wie sind so Verhaltensweisen in typischen Situationen. Und ich merke immer wieder, das sind dann oft Menschen, die sehr freimütig kommunizieren, was ich ja auch grundsätzlich mag. Und ich selbst bin auch sehr freimütig. Nur es gibt Momente, wo man doch strategisch kommunizieren muss, ohne dass das jetzt gleich opportunistisch sein muss. Aber man muss sich natürlich fragen, was ist jetzt hier angemessen in dieser Situation? Was braucht der Stakeholder? Und dann sind es Dinge, Fähigkeiten, die man auf höherer Ebene braucht und die dann nicht erfüllt werden. Das ist mal so das zweite und das erste. Ja, was war nochmal der erste Teil deiner Frage?
Gibt es Führungskräfte? überhaupt, ne, als People-Pleaser.
Ja, absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe sehr viele Führungskräfte gecoacht aus dem Gesundheitsbereich und wenn ich da zum Beispiel im Ärztebereich weniger oder Ärztinnenbereich weniger, bei den Frauen dort eher, bei den männlichen Ärzten habe ich keinen erlebt. Die sind sehr für ihre eigene Position eingetreten, auch im Sinne. Und bei den Pflegenden habe ich das häufig erlebt. Also das sind wirklich Menschen, die ja oftmals auch aus dem Team heraus befördert wurden und dann sehr stark natürlich noch diese Befindlichkeiten aus dieser anderen Rolle heraus kennen und dann eben in diese Führungsposition gekommen sind. Und die haben dann Schwierigkeiten, die machen das oft im Co-Lead. Und wenn dann der Co-Lead im Urlaub ist, dann kann man und darf man natürlich nicht krank sein zum Beispiel. Oder eben auch, man merkt vielleicht, dass jemand nicht so gut performt und dann wird das aber alles ausgebügelt und damit es eben nicht aufs Team zurückfällt. Aber da gibt es wirklich schon viele Führungskräfte, die so sind, die dann aber vielleicht auch das Helfersyndrom haben. Und das ist dann eben so ein bisschen diese Retterrolle aus dem Dramadreieck, mit dem ich auch gerne arbeite, von Stephen Carman, der ja aus der Transaktionspsychologie kommt. Und der eben dann auch sagt, ja, das sind dann Menschen, die schnell in diese Rolle verfallen, alles retten zu wollen. Und das als Führungskraft. Aber auch diese Führungskraft hat dann natürlich Schwierigkeiten und ist schnell im Sandwich aus dem Druck von oben und von der Seite von anderen Kollegen auf dieser Ebene und von unten. Und das wird dann sehr schwierig, mit diesen Bällen dann zu jonglieren, dass da nicht irgendwas runterfällt.
Ja, gibt es so bestimmte Gedanken oder Sätze, die People-Pleaser haben? Ich darf nicht auffallen oder ich muss allen recht machen. Also gibt es da auch sowas, was du immer wieder gehört hast?
Ja, also natürlich je nach Typ, weil es gibt da ja unterschiedliche Typen. Ich habe versucht, die auch in den vier Rollen so ein bisschen zu vertreten. Gibt es sicherlich erstmal so etwas, ich muss so und so sein, damit ich okay bin. Und das kann alles Mögliche sein. Ich muss immer funktionieren. Ich muss meine Meinung zurückhalten. Ich darf nicht zu viel Raum einnehmen. Ich darf hier keinen Streit provozieren. Solche Dinge. Also wie muss ich sein, damit ich okay bin? Also dieses bedingungslos okay sein ist nicht gegeben, haben aber im Übrigen viele Menschen. Also nicht nur Pilger-Pleaser. Ne? Und dann aber auch so bloß nicht das und das sein. Also bloß hier nicht irgendwie noch Salz in die Wunde streuen. Oder diese Angst vor Scham, die sich dann auch durch bestimmte Glaubenssätze zeigen kann. Das sind immer so typische Sachen. Oder ich darf eben auch nicht Nein sagen. Oder wenn ich Nein sage, dann bin ich auf einmal nicht kooperativ. Also solche Dinge sind dann so Sachen. Oder vielleicht auch Menschen, die nie so streiten gelernt haben, also ja, es nie mitbekommen haben, dass auch zu Hause gestritten wird. Das ist auch etwas, was ich immer mal höre, auch gerne in der Schweiz. Das ist ja auch sehr konsensorientiert. Also es ist teilweise auch kulturell konnotiert, dass man dann eben so erlebt, wenn jetzt hier gestritten wird, ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Im Grunde genommen stimmt es nicht, weil es ist ein schlechtes Zeichen, wenn nicht gestritten wird, weil dort traut man sich nicht. Und da sind wir beim Thema psychologische Sicherheit, was ja auch ein Thema ist, was in deiner Kompetenz so liegt und wo du ja auch einen Input in meinem Buch zu machst. Ne? Weil das ist eher ein Zeichen, also die Abwesenheit von Streiten ist noch kein Beweis dafür, dass wir hier psychologische Sicherheit haben. Im Gegenteil, das sollte uns hellhörig machen.
Ja, ganz genau. Kommen wir doch mal auf, und ja, ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank, dass ich beitragen darf in deinem Buch. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich genau zu diesem Thema angefragt hattest. Psychologische Sicherheit, definitiv. Kommen wir zurück zu der Teamkonstellation. Wer profitiert denn von so People-Pleasern? Gibt es auch vielleicht Führungskräfte oder Teamkonstellationen, wo das gefördert wird? Das hilft uns sehr, ne? Also das hilft mir, also wenn da irgendwie ein bisschen rabiate Leute sind oder vielleicht auch sehr ich-bezogene Menschen, die sagen, ja, also das ist ja eine feine Sache, das muss ich ja, da kann ich ja schön auf die Tube drücken, das hilft mir, da kann ich richtig schön früh Feierabend machen, ne, zum Beispiel.
Ja, natürlich, absolut. Wer da sehr egoistisch aufgestellt ist, kann das ausnutzen und du beantwortest deine Frage im Prinzip gleich selbst. Also das sind sicherlich mal diese Menschen, die davon profitieren und die auch wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen bei der anderen Person. Nämlich haben die ein gutes Gespür dafür, können gut manipulieren und können dem anderen dieses Gefühl geben. Also wenn du das jetzt nicht machst, dann werde ich hier böse mit dir. Und wenn das jemand ist, der sehr harmonieliebend ist, der wird dann darauf anspringen zum Beispiel, braucht man nur die Stimme zu erheben, das macht dann eben einfach ein bisschen Stress. Da profitiert die Person davon, aber auch die Führungskraft, die vielleicht froh ist, dass sie wenigstens ein, zwei Leute hat, die so ein bisschen ruhiger sind und sich da jetzt nicht voll ins Zeug legen und die Streithähne dann noch zusätzlich aufmischen. Also auch die Führungskraft hat etwas davon. Vielleicht ja auch sogar, wenn es darum geht, bei irgendwelchen Befragungen, wie zufrieden sind die Mitarbeitenden, ja, das ist dann auch noch so etwas, wo dann mehrere People-Pleaser im Team das Ganze so ein bisschen friedlicher erscheinen lassen, beispielsweise. Der People-Pleaser selber aber vielleicht auch, weil er dann eine Bestätigung für seine Rolle hat und dann weiß, also ich, mein Platz ist mir hier sicher. Ich bin immer die Person, die am Ende nochmal dafür sorgt, dass alle sich wohlfühlen oder vielleicht bereits, wenn er reinkommt in den Raum. Also das kann ja auch so ein gemeinsames Commitment sein, ist aber natürlich auch gefährlich, weil dann kann man sich da in so einer Sicherheit wähnen, die aber eben überhaupt nicht produktiv ist und auch keine Innovation hervorbringt.
Also das kann dann auch zu sehr unausgewogenen Teams kommen oder auch zu einer Teamkultur, die irgendwann schwierig wird.
Ja, auf jeden Fall. Also immer dem so nachzugeben, dass da einige so ein bisschen so Platzhirsche sind oder immer ihren Willen durchbekommen, ist ja immer so eine sehr einseitige Perspektive, die dann auch immer wieder stattfindet. Und dann haben wir überhaupt keine Pluralität mehr in den Ansichten. Auch halte ich auch immer für so ein Thema, wenn wir, es ist zwar nicht total überlappend, aber Extravertierte haben, die sehr dominant sind und sich da durchsetzen und introvertierte Stimmen zu wenig gehört werden. Deshalb muss man unbedingt bei solchen Meetings auch schauen, dass man auch genügend Momente hat, wo auch Introvertierte mal einen Moment Zeit bekommen, nachzudenken und die Dinge vielleicht für sich zu sortieren und dann erst in die Runde zu gehen, weil wir sonst diese Perspektiven einfach verlieren. Und auch da dann der Appell auch an die Führungskräfte, da dem nicht so nachzugeben. Ne? Man sagt ja oft, gerade auch so Narzissmus versus Echoismus, das findet sich auch stark im People-Pleasing wieder, so dieses Echo geben, eigentlich nur noch nachplappern, was die andere Person sagt, keine eigene Stimme mehr zu haben. Das ist wie Schloss und Schlüssel, das ergänzt sich perfekt. Aber das ist keine produktive Allianz, die da entsteht. Also ich kann nicht nachher hingehen und sagen, ja, also 1 + -1 ergibt 0, schön, wir haben hier eine neutrale Stimmung, sondern besser ist es, wenn wir im Grunde genommen bei mehreren Menschen diese Fähigkeit zu sowohl als auch angelegt haben. Also, dass jede Person mal in dieses selbstbewusste Vertreten der eigenen Person Position gehen kann und gleichermaßen sich auch mal zurücknehmen kann. Dieses sich zurücknehmen zu können in der Situation, auch vielleicht, wenn man erkennt, da hat jetzt ja die andere Person die Expertise, da muss ich ja nicht wieder ins Volle gehen, ist unheimlich wertvoll. Deshalb im Grunde genommen wäre es schön, die beiden könnten voneinander lernen und wären offen dafür. Man würde sich irgendwie in der Mitte treffen. Und es muss auch nicht jetzt jeder gleich sein, so meine ich das jetzt nicht, aber dass diese Flexibilität da ist, die innere Flexibilität, weil das auch oft darüber entscheidet, wie konsensfähig ist letztlich ein Team. Und Konsens heißt ja nicht, dass wir allen es recht machen wollen, sondern es ist ja diese Erkenntnis, der Weg kann ja ein Dritter sein. Wir kommen vielleicht mit einer Position A rein und der andere mit B und wir merken am Ende, beide C wäre jetzt eigentlich am besten. Das ist das Gegenteil von einem faulen Kompromiss, weil so ein halbes A und so ein halbes B ist es nicht, sondern es ist das C. Und deshalb verwechseln ja auch viele Kompromiss und Konsens. Aber für einen Konsens braucht es erstmal einen Dissens. Also wir müssen erstmal einen Diskurs haben, in die Diskussion gehen und dergleichen.
Debatte, ja genau, die Auseinandersetzung damit.
Ganz
gibt es auch, hast du sowas auch schon mal beobachten können, dass es vielleicht Unternehmen gibt oder vielleicht auch HR-Abteilungen oder Teams gibt, die sagen, ach, so ein widerspruchslose Menschen würden uns gut tun. Eigentlich suchen wir solche Leute. Mhm. Hast du sowas auch schon gemerkt, dass Leute danach gefiltert oder richtig gehend gesucht haben?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass man ja immer ein bisschen auch schaut, wie ist die Teamkonstellation? Wie ist mein Team jetzt gerade? Auch in welchem Entwicklungsstand ist das Team? Und wenn ich natürlich gerade in so einer da so steht, was so diese Entwicklungsphase anbelangt, bin ich da noch so im sich finden, im sich formieren, bin ich schon im Streit, bin ich dann in dem ausgleichen und dann eine Norm finden und da bin ich schon in der Perform-Phase. Je nachdem, wo ich da mit meinem Team stehe, kann es natürlich schon sein, dass ich dann zur Abteilung gehe und sage, pass mal auf, ich habe hier einige Querulanten, ich brauche jetzt nicht noch hier so einen Kriegstreiber, sondern ich brauche eher einen Friedensstifterin. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe das so noch nie gehört. Ich halte es schon für sinnvoll, sich einmal dessen bewusst zu werden, wie ist mein Team zusammengesetzt, was habe ich denn hier für Konstellationen. Ich finde zum Beispiel auch immer das Thomann-Riemann-Modell gar nicht schlecht oder Riemann-Thomann, ich verwechsel das immer, wie rum das heißt, aber da geht es ja um dieses Nähe, Distanz versus und Wechsel und Dauer, was da angelegt ist und wo wir im Prinzip diese psychologischen Grundbedürfnisse wiederfinden. Und wenn ich jetzt nur Menschen habe, die jetzt sehr, sehr distanziert und wenig empathiefähig sind, sehr auf die Zahlen gehen, dann suche ich mir natürlich jemanden, der mehr Empathiefähigkeit hat. Und das haben People-Pleaser in der Regel auch. Also ich würde immer so ein bisschen danach schauen, auch wie so ein Team besetzt ist. Aber dass jetzt Abteilungen oder ganze Branchen oder ganze Unternehmen jetzt sagen, ich suche mir jetzt auf jeden Fall einen People-Pleaser, habe ich so jetzt noch nicht unbedingt gehört.
Okay. Mhm. Was passiert, wenn ein People-Pleaser plötzlich beginnt, Grenzen zu setzen? Wie verändert sich dann die Teamdynamik?
Ja, das ist auch interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Team das der Person so nicht zugesteht. Die sind ja erstmal sehr überrascht und das ist ja auch Diskomfort. Also jetzt macht derjenige das jetzt plötzlich ganz anders. Und das ist ja auch der Gedanke eines Systems, dass so ein Team ja nicht einfach nur die Addition von mehreren Einzelpersonen ist, sondern immer auch die Wechselwirkung unter diesen einzelnen Personen. Sobald eine Person auch geht oder jetzt eben in dem Fall eine Eigenschaft geht und eine neue dazukommt, ist das erstmal wie eine neue Wechselbeziehung, die passiert. Ne? Und es gibt ja auch dieses Modell von Schindler, der ja so dieses Alpha-Beta-Gamma- und Omega-Modell aufgezeigt hat. Das Alpha, das kennen ja die meisten mit dem Dominanten. Und der Omega ist eben so ein bisschen der widerspenstige Geist. Und wenn jetzt so ein Mitläufer, so eine Gamma- oder Beta-Figur, die bislang vielleicht nur unterstützend war für Alpha, auf einmal anfängt, Omega zu werden, also so in diese Kontroverse zu gehen, dann hat das natürlich Konsequenzen für das Team. Und das ist natürlich auch alles total gut, wenn man es dann nutzt für die Teamentwicklung. Also wenn man dann so etwas zum Beispiel einfach auch mal transparent macht und sagt, so Leute, wir haben hier irgendwie eine neue Situation, hier ist gerade eine neue Strömung dran, man muss das ja nicht an Personen binden. Man kann ja sagen, wir erleben hier gerade so eine neue Phase im Team. Was machen wir jetzt damit? Also ich denke oft so, wir müssten bei Teamentwicklungsworkshops viel mehr an den Realitäten der Teams arbeiten und weniger so diese schablonenhaften Vorgehensweisen. Ah ja, wir machen jetzt mal erstmal, wie kommen hier alle an? Und dann haben wir schon die Hälfte der Zeit verloren und am Ende sagen die Leute, ja, aber wir sind gar nicht da abgeholt worden, wo wir als Team gerade stehen. Da müsste man viel genauer hinschauen und da bräuchte natürlich ein gutes Informationsgespräch mit der Führungskraft vorher, damit ich nicht da einfach so ein Standardrepertoire abspule, sondern schaue, was ist mit diesem Team hier gerade los?
Mhm. Ja, das ist ein super Punkt, mal zu ganz genau auch als Führungskraft zu beobachten, wie verändert sich mein Team oder wer hat welche Rolle inne oder wer schiebt vielleicht auch wem welche Rolle zu oder von wem wird welche Rolle erwartet oder von wem wird welches Verhalten erwartet. Ne?
Ja.
Dass man das auch...
Ja, das beschreibe ich auch in dem Buch, ne, weil ich jetzt auch von diesem Oscar das Team so ein bisschen aufdrösel und da auch zeige, mit dem Bild des Mobiles zum Beispiel auch, wie dann die einzelnen Personen in so einem Mobile zusammenwirken können. Und dann bewegt sich an der einen Stelle was und da ist dann so eine Person, die dann sehr zögerlich ist und dann sich mal wagt, was zu sagen, wird dann gleich von den anderen dann aber auch schon zurückgebunden. Das ist dann auch so in die Schranken verwiesen. Und dann reagiert aber am Anfang niemand darauf, aber mit der Zeit reagiert jemand und sagt, pass mal auf, das wollen wir hier nicht. Und das ist auch das, diese Verantwortung, die brauchen wir alle. Das ist ja auch das, zum Beispiel, wo die Emma Isadora Hagen das in ihrem Buch so schön sagt, wir haben hier alle eine Verantwortung. Es geht nicht darum, dass nur eine Führungskraft Einfluss nehmen kann und gestalten kann, sondern wir als Mitarbeitende können das genauso tun und wir sollten es auch tun. Und das ist auch mein Verständnis von Partizipation. Also Führung kann oder Gestaltung kann auch ohne dass ich eine Führungsrolle habe, bei mir liegen. Und das kann auch meine Arbeit aufwerten und meinen Einflussbereich stärken.
Ja, und wenn jetzt jemand, der unter People-Pleasing, ich sag mal, gelitten hat, eine Person, die sich sagt, ach, ich möchte da irgendwie stärker sein, ich möchte da nicht irgendwie klein beigeben oder den Kürzeren ziehen. Was hilft da? Welche Überzeugungen dürfen sich verändern oder gibt es da Übungen? Was ist da angesagt? Was ist der Weg raus?
Mhm. Ja, da gibt es natürlich einerseits, man kann das ja so ein bisschen in drei Teile teilen, so was, wie man sagt, man hat hier mal so das Mindset, wo man ansetzt, das heißt die Haltung, das halte ich immer für sehr, sehr wichtig, da auch viel Zeit drauf zu setzen. Ebenso diese Frage, wie denke ich über mich selber nach? Also was denke ich, wie ich sein müsste, damit ich gut bin? Und da geht es dann schon viel in diese Arbeit mit Glaubenssätzen und dergleichen mehr. Und da hilft es auch oft, eine andere Perspektive zu hören. Also nicht nur immer in seinem eigenen Saft zu köcheln, sondern da ein Gegenüber zu haben und das dann challengen zu lassen. Und das ist also ein Punkt, was eben vielleicht weniger akut dann unbedingt hilft. Dann gibt es das Skillset, also bestimmte Fähigkeiten, die ich mit drauf schaffen muss, und dann aber auch das Toolset. Und an allen drei kann man ansetzen. Und es gibt natürlich so Dinge wie, wenn ich jetzt akut in einer Situation bin und ich weiß, ich bin da womöglich diejenige, die dann im Affekt sagt, ja, ich mache das. Dass man dann so eine Stoppübung hat und mit dieser Stoppübung, dann kennst du wahrscheinlich, ne, diesen vier Schritten, erstmal einen Moment abzuwarten, dann eben mal durchzuatmen, dann mal genauer zu beobachten, was ist denn hier überhaupt los, und dann sich zu überlegen, was will ich denn jetzt, damit ich nicht im Affekt handle. Also Affekt kommt ja von außen, dass ich das nicht tue. Das ist zum Beispiel so ein ganz einfaches Tool. Was ich auch im Buch beschreibe, ist so ein Thema Self-Briefing. Dass ich nämlich die Selbstführungsarbeit, die ich da gemacht habe, in meinem Buch auch in einer Jahreszeit, nämlich in der Jahreszeit des Frühlings, dass ich das dann eben nicht vergesse in dem Moment, in dem ich jetzt in die Führung umschalte, so nach dem Motto, das war mal so eine Welt für sich, hier ist die Selbstführung und jetzt bin ich auf einmal in der Führung, habe alles vergessen, sondern dass ich so ein Self-Briefing mache vor so einer Situation, zum Beispiel die Katja, die weiß, aha, in diesen Abteilungsleiter-Meetings weiß ich, dass ich da womöglich reflexhaft wieder die sein möchte, lieb Kind spielen möchte, die eben auch schon früher immer gesagt hat, ja, Mama, Papa, das mache ich. Und dann mal ein Self-Briefing, was will ich eigentlich in diesem Meeting erreichen? Was sind meine Ziele? Was liegt in meinem Verantwortungsbereich? Wofür sollte ich mich committen? Und wo sollte ich sagen, das gehört gar nicht hier zu mir, das gehört in das Feld von jemand anderem? Das wäre also auf jeden Fall mal so was Zweites, was ich mitgeben würde. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, man muss da auch an die tieferen Muster ran. Und das sollte man nicht vernachlässigen über diese kurzfristig wirkenden Tools, die hier von Bedeutung sein können.
Mhm. Also wenn jemand anfängt, sich mit diesem Muster auseinanderzusetzen, dann kann das also ziemlich stark das Rad rumdrehen. Also dann kann sich das Leben von links auf rechts drehen. So hört sich das schon an. Ja.
Das kann es. Da liegt ganz viel Chance drin. Man darf aber man selbst bleiben. Also keine Sorge. Ich meine, ich habe selbst eine gewisse Herkunft und ursprüngliche Muster aus diesem People-Pleasing-Bereich, was ganz unterschiedliche Gründe hat. Und gleichzeitig bin ich aber immer noch ich. Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht und ertappe mich auch schneller. Ne? Das ist ja auch dieses bekannte Ertappen und Umschalten. Und ich darf dann aber auch mal entscheiden, nee, ich schalte jetzt nicht um. Also nein, niemand muss sich hier komplett verändern. Ich glaube, es ist gut, beides, das Beste aus beiden Welten herausgreifen. Aus der Welt desjenigen oder derjenigen, die sehr empathisch ist, aber auch aus der Welt derjenigen Person, die sehr klar sagen kann, was Sache ist. Und zwar gegenüber einer anderen Person, aber auch für sich selber eintretend. Ne? Damit man nicht immer die Person ist, die sagt, ach, sag du mal. Weil man macht es sich ja oft auch ein bisschen leicht. Ne? Also es ist ja auch eine Frage der Bequemlichkeit. Und deshalb sage ich das auch an manchen Stellen so ein bisschen provokativ, dass ich sage, ja, mach dich doch mal ehrlich. Also wem willst du hier was vormachen, so ungefähr? Ja, man verändert sich, aber man bleibt immer noch man selbst. Das will jeder.
Wenn jemand so dieses People-Pleasing reflexartig dann so ablegt, geht es dann so in echte Selbstfürsorge oder Selbstbehauptung? Was passiert dann mit den Menschen? Was hast du gesehen, wenn du mit ihnen gearbeitet hast? Was passiert dann? Oder was
meistens
entwickelt
berichten
sich?
Sie, meistens bin ich ja nicht dabei und sie berichten mir das nur. Und sie sagen mir eben, ja, das sind ja so wiederkehrende Situationen, wo man dann vielleicht nicht ganz eins zu eins dasselbe erlebt wie vielleicht vor 2 Wochen, aber so vom Prinzip her. Und sie werden dann ja auch geschult, worauf muss ich denn jetzt achten und so? Und sie sind dann super stolz und weisen das auch als Erfolg aus, dann zu sagen, so, ein kleines Stück Selbstbehauptung ist mir gelungen. Ich meine, Selbstbehauptung ist ja im Grunde genommen so ein bisschen so ein etwas altmodischerer Begriff für dieses, was man heute als Grenzen setzen bezeichnet oder dieses Nein sagen. Und man sagt ja auch, Nein ist schon ein ganzer Satz. Dann muss man sagen, na ja, stell mal sich das mal vor, ne? Der Chef kommt und sagt, hier mach das und du sagst einfach nur Nein. Also der guckt ihn dann schon ein bisschen an. Da geht es ja auch darum zu erkennen, das ist die Haltung. Also im Innen musst du jetzt dir bewusst machen, du brauchst gar keine große Erklärung, dass Nein für sich wirkt. Jemand, das nach außen verkauft, dass es wieder strategische Kommunikation ist, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Also deshalb muss man das dann auch für sich mal interpretieren. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal die Frage?
Was dann passiert, wenn die People Pleaser das als, ich sag mal, als limitierendes oder als schädliches Muster ablegen? Was tritt an, welche Stärke tritt dann zutage? Oder also welche Situation?
Ja, es ist ja wie so eine Change-Kurve auch. Da kann man ja auch sagen, da gibt es ja auch verschiedene Phasen. Da wird es auch mal Momente geben, wo man wieder einen Rückfall hat, wo man Zweifel hat, wo man vielleicht, wenn es einem auch gerade nicht so gut geht, da kommen vielleicht noch überlagernde Faktoren dazu. Man ist vielleicht gerade ein bisschen angeschlagen. Man kriegt gerade vielleicht in verschiedenen Rollen Gegenwind, hinterfragt das wieder. Ich sage immer, Rückfall gibt es immer. Das muss man sich bewusst machen. Und dann ist es umso wichtiger, sich immer zu fragen, ja, warum tue ich das? Also die Werte, mit denen man sich auch verbindet. Du arbeitest ja auch viel mit Werten. Also was ist dir wichtig? Ja, Klarheit, Transparenz, Integrität, solche Dinge, Fairness und so weiter. Und das immer hochzuhalten. Also das so diese stärkenden Faktoren so mit im Gepäck zu haben auf diesem Weg. Und ansonsten, ja, es wird ganz viel, es ist oft so, dass Menschen so sagen, ich wünsche mir so eine Sicherheit, ich wünsche mir eine Souveränität. Und dann denken sie, sie bekommen von mir jetzt irgendetwas, so ein Panzer, mit dem sie sich rüsten können. So, ja, zieh mal einen Blazer an mit guten Schulterpolstern, dann bist du sicherer. Und das ist aber falsch, weil genau das wird wachsen, wenn ich in mir ruhe, wenn ich mich mit mir verbinde, wenn ich weiß, worum es mir geht, warum ich was tue, dass es nicht nur für mich ist, sondern auch für andere. Es wird vor allem so ein ruhiges, klares Gefühl einstellen und man wird sich sicherer fühlen und man fühlt sich auch zugehöriger und es ist nicht mehr so an so Bedingungen, die andere formulieren, geknüpft, sondern das ist etwas, wozu ich mich freiwillig committe, was ich zu geben bereit bin und wo ich echt bin. Und dieses Gefühl, echt zu sein, das ist sehr erfüllend und es gibt einem eine große Sicherheit. Weil ich weiß ja, dass ich nicht unfreundlich bin, wenn ich Gegenwind halte, also dagegen halte oder wenn ich kritisiere. Ich tue es nicht, weil ich die andere Person abwerten will, sondern ich tue es, weil ich davon überzeugt bin, dass es besser ist, wenn sie das so und so tut. Und wenn das so ist, kann ich das auch sehr freundlich sagen. Und ich sage es auch nicht passiv-aggressiv. Ich tue nur so, als wenn ich freundlich wäre, sondern ich kann das ganz echt und authentisch rüberbringen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, habe ich auch selbst so erlebt.
Mhm. Letzte Frage, Verena. Was ist so die eine Botschaft, die dir wichtig ist, die du gerne allen mitgeben möchtest, auch über das Buch hinaus? Also muss ich jetzt sich noch nicht mal auf das Buch beziehen. Was ist so etwas, was dir sehr wichtig ist, so als Message, die raus muss?
Ja, mir ist wichtig, dass das Thema nicht zu schwer genommen wird. Und deshalb habe ich schon, jetzt muss ich doch aufs Buch zu sprechen gekommen, diesen Unterslogan, lasse die Butter nicht vom Brot nehmen, genommen. Weil es hört sich vielleicht so schwer und so trist und so defensiv an. Jetzt habe ich da so ein Muster, jetzt muss ich das irgendwie weglegen. Nein, es geht um was anderes. Es geht um die Frage, was bekommt dadurch Raum, dass ich da in eine andere Richtung unterwegs bin, in einer anderen Richtung unterwegs bin. Und dieses lass dir die Butter nicht vom Brot nehmen, das ist so ein bisschen bewusst, weil es eben so ein Spruch ist. Es hat so ein bisschen Trotz, es ist so ein bisschen Heck, es ist so vor allem auch stark. Und das ist ja auch was, dass oftmals People-Pleaser dann Stärke mit Härte verwechseln. Und da sehe ich eben auch keinen Widerspruch drin. Deshalb habe ich ja auch meinen Slogan mit Sanftmut und Stärke. Es ist beides und es hat so eine Gelassenheit und so eine Nonchalance und es sollte nicht als was Verbissenes angesehen werden. Es ist nicht irgendwie ein schwerer Weg, sondern es ist ein befreiender Weg. Davon bin ich überzeugt, auch wenn sich das jetzt ein bisschen schwülzig anhört. Aber das ist, glaube ich, mir wichtig, da auch eine Zuversicht mitzugeben. Also es ist dann nicht immer ganz einfach und man muss da auch mal die Zähne zusammenbeißen und das wird einem nicht auf dem Silbertablett präsentiert. Das muss man vor allem sich selber auch erkämpfen. Da muss man auch mal durch, ja. eben, das raus aus der Passivität, rein in die Aktivität, es lohnt sich. Und das würde ich, glaube ich, gerne mitgeben den Leuten auf diesem Weg.
Superschön. Verena, danke für deine Zeit und für deine Expertise und für das Gespräch zu diesem sehr interessanten, sehr spannenden Thema. Vielen lieben Dank.
Simona, ich danke dir. Du hast ganz tolle Fragen gestellt und die haben mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht und auch noch mal auf neue Erkenntnisse gebracht. Insofern merkt man immer, was so ein Podcast kann. Herzlichen Dank dafür.
Ja, danke, dass du hier warst. Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.